88,7 in Berlin, 88,4 Megahertz.
Seite der Vitamine.
Willkommen seid geheißen, Freunde musikfreier Radiominuten. Solche findet ihr in ausreichender Zahl jeden zweiten und vierten Montag des Monats im Salatschatten. Sich mit weltbefassenden Gedanken widmen sich hier die Wörter und Sätze sonst. Heute aber soll ein solidarischer Gruß gerufen sein für die Resäkularisierung des Festes der länger werdenden Tage oder der kürzer werdenden auf der Südhalbkugel. Entzündet also die LEDs und gedenkt der Ingenieure, die sie erfanden. Verständiger statt Heiliger Geist, Rote statt G, bete. Lauschet nun die nächste Stunde freudbetonten Geschichten aus unserer Leseshow Texte im Untergrund, einst im Potsdamer Nilclub. Diese hält leider Winterschlaf seit dem vorletzten Sommer. Vielleicht hilft ja diese Compilation, sie irgendwann einmal wieder zu erwecken. Im Folgenden zu hören sind Beiträge von Gästen unserer Show, so da heißen Spider, alias Andreas Kranzke, Jacinta Nandi, Silvester, Isabel Ledermann, Michael Knight, Thilo Bock, Volker Sohrmann, von mir, Konrad Endler und zum Schluss ein Lied von Karl Thoralf Rittel. Viel Spaß und Happy Darkness, wünscht Jobst.
Gott sei Dank wohne ich ganz unten. Ob ich überhaupt noch die Treppen hochkäme, weiß ich gar nicht. Gott sei Dank liegt meinem Balkon gegenüber ein Schulhof. Da gibt es immer was zu sehen. Und ich gucke zu, mit einem Kissen auf dem Fensterbrett. Sportunterricht zum Beispiel, Prügeleien und Mobbing. Sowas gab es in meiner Jugend natürlich auch, aber nicht so. Da, in der einen Ecke, die Pausenaufsicht nicht einsehen kann, da ist dieses dicke Mädchen. Dieses sehr dicke Mädchen. Ich schätze mal, das dickste Mädchen der Schule. Es versteckt sich in der Ecke. Gleich wird auch klar, warum. Ein schlankes Mädchen steuert auf die Ecke zu, sich ständig nach allen Seiten umblickend, suchend. Dann entdeckt sie das dicke Kind, das dickste der Schule. Boah, bist du dünn! Die Schlanke sagt nichts. Ey, frisst du nie wat? Nun kommen andere dicke Mädchen und sogar ein paar fette Knaben hinzu und hänseln die Schmale. Ist die dö, ist die dö, ist die dö. Schließlich rennt die Dünne weg. Schluchzend fällt sie der Pausenaufsicht in die Arme. Weißt du, Roswitha, vielleicht würden die anderen dich respektieren oder sogar mögen, wenn du ein bisschen an dir arbeiten würdest, dich nicht so gehen lässt und ein bisschen zunimmst. Wenigstens ein bisschen, 40 Kilo oder so. Das ist dieser verfluchte Fitnesswahn. Schuld sind solche Fernsehsendungen wie Germany's Next Topmodel und unzählige Castingshows, die haben es geschafft, ein eigentlich unrealistisches und ungesundes Körperbild zu propagieren, dem jetzt besonders weibliche Teenager überall auf der Welt nacheifern. Wer nicht mindestens Kleidergröße XXXL trägt, wer weniger als 140 Kilogramm wiegt, der braucht sich gar nicht erst zu bewerben. In meiner Jugend, also früher, da war das genau andersrum. Diese Fernsehformate propagierten damals den karektischen Körperbau, wurden für Magersucht verantwortlich gemacht, aber Als dann das 3D-Fernsehen flächendeckend durchgesetzt wurde, erwiesen sich die barocken Modelle doch als eindrucksvoller. Es ist was anderes, ob ein Besenstiel im Wohnzimmer steht oder ein Kachelofen. Mittlerweile werden von sämtlichen Hollywood-Produktionen der letzten Jahrzehnte Remakes mit adipösen Schauspielern gedreht. The Beach zum Beispiel, dieser Film über eine Horde junger Rucksacktouristen aus den USA und Europa und ihre Abenteuer in Thailand, sieht auf einmal total realistisch aus. Pretty Woman ist viel fetter. Pulp Fiction, Dirty Dancing und der Herr der Ringe rechtfertigen jetzt endlich, warum die Kinoleinwände in den letzten Jahren immer breiter geworden sind. Die Titanic sinkt jetzt ganz ohne Eisberg. Neulich habe ich im Wartezimmer meines Zahnarztes in Frauenzeitschriften geblättert. Die ändern sich nie. Shopping, Schmink und Styling-Tipps, Smink und Styling-Tipps. Und natürlich die unvermeidliche Frühlingsdiät. In 10 Wochen zur Bikini-Figur. Und tatsächlich versuchen erwachsene Frauen, sich in Rekordzeit mehrere Dutzend Pfund anzufressen, um am Strand ordentlich Schatten zu werfen. Alle plärren rum. Ich bin zu dünn, ich muss unbedingt zunehmen, ich bin zu dünn. Kein Wunder, dass die Mädchen da drüben auf dem Schulhof glauben, jede mobben zu müssen, die es nicht, so wie sie, mit eiserner Disziplin schafft, ihr Gewicht im dreistelligen Bereich zu halten. Ich nehme mich ja trotz meines Alters und meines Geschlechts nicht aus. Da ich zur Post muss, wähle ich ein bauchbetontes Sakko, das auch meine Biertitten gut zur Geltung bringt. An einer Baustelle pfeifen mir junge Maurerinnen hinterher. Geiler Geist, Lust, Opa, willst du mir mal nach Feierabend im Bauwagen besuchen? Es geht runter wie Öl. Ich liebe diese modernen Zeiten. Früher war alles schlechter. Dankeschön.
Okay, ich habe noch mal eine Geschichte über meinen Sohn. Entschuldigung. Und in dieser Geschichte hat er seinen echten Namen, weil ich habe das geschrieben, bevor ich ihn verleugnet habe. Und die heißt Rico. Rico will Geld machen. Mama, sagt mein Sohn Rico, Mama, ich habe eine wirklich gute Idee, wie wir Geld machen können. Kannst du sehen diesen 10-Euro-Schein? Er zeigt mir den 10-Euro-Schein, was er gekriegt hat, weil er sein Seepferdchen geschafft hat. Ja, sag ich. Also hör mal zu, Mama. Wir konnten das bringen zu diesem Laden, wo sie diese Maschinen haben, wo man Sachen kopieren kann. Und dann konnten wir das kopieren. Und dann konnten wir das 10-mal kopieren. Und dann würden wir 100 Euro haben. Und dann nochmal 10-mal. Und dann hätten wir 1000 Euro. Und immer wenn wir kopieren, müssen wir nur 10 Cent zahlen. Also wir werden viel mehr Euros haben, als wir bezahlt haben. Ist das nicht eine wirklich gute Idee von mir? Naja, sage ich halbherzig. Rico ruft beleidigt. Was ist los, Mama? Ruft er. Willst du nicht Geld haben? Viel Geld. 1000 Euro. Und nachher konnten wir noch mehr machen. Alles mit diesem Schein und diesen Maschinen, wo du das Seepferdchen für Papa kopiert hast. Kennst du das Laden noch voller Maschinen? Naja, sage ich. Ich hasse ihn zu enttäuschen, aber ich muss ihm das sagen, oder? Ich schwöre mit den Euros, Rico, sage ich. Sie haben so heimliche Sacken drinnen, so dass die Menschen merken, ob sie nur Kopien sind oder echt. Ach, sagt Rico, und alle die Hoffnung in seinem Körper verschwindet schneller, als wenn Luft rausgeht aus einem Luftballon. Wir laufen zu dem U-Bahnhof und ich kaufe ihm einen Einzelfahrschein, Ermäßigungstarif. Er darf die 10 Cent behalten, wenn er selber entwertet. Voll gut, ne? Erziehung und so. Wir sitzen uns rein in die U-Bahn und er betrachtet seinen Fahrausweis. Plötzlich ruft er, Mama, ich weiß, wie wir Geld machen können. Weißt du wie? Wir leihen von jemandem eine Jahreskarte aus und wir sagen denen nicht sauer werden, wir wollen nur laufen. Vielleicht werden sie sauer, wenn wir damit U-Bahn fahren, Mama. Aber wir laufen nur. Wir laufen zu diesem Laden, wo die Maschinen haben, die Sachen kopieren können. Und dann laufen wir zurück zu dem Mensch, von dem wir das ausgeliehen haben. Und dann gehen wir zu den Männern, die immer, alte Fahrscheine bitte, alte Tickets bitte, die sie nicht mehr verbrauchen, alte Fahrscheine bitte. Mein Sohn kann unheimlich gut die Ticketpenne nachmachen. Ist mir ein bisschen gruselig. Dann gehen wir zu diesen Männern und wir verkaufen die Jahreskarten und wir kriegen so viel Geld. Weißt du, wie viel eine Jahreskarte kostet, Mama? Über 100 Euro. Wir machen so 10 davon. Ist das eine gute Idee? Naja, sage ich. Willst du nicht Geld haben, Mama? Ruft er. Ich zeige ihm das BVG-Logo auf dem Fahrschein. Das kann man nicht so leicht kopieren, sage ich. Ich denke heimlich, eigentlich sieht es so aus, als ob es total einfach zu fälschen war. Aber das darf ich ihm nicht zugeben. Das ist fast wie magisch, sage ich. Und wenn die Kontrolleure sind extra ausgebildet, um auf dieses Zeichen zu gucken. Sie wissen sofort, wenn es fake ist. Wieder fällt Ricos Körper ein wie ein kaputtes Ballon. Später am Tag sitzen wir mit einer Freundin bei dem Spielplatz in Friedrichshain. Ihre Tochter bringt sie erste Frühlingsblumen und Zweigen und so. So richtig, ne? Mädchenhaft und süß und so schön. Nicht so Blumenpflücken, schimpft meine Freundin ihre Tochter. Sie müssen erst mal wachsen. Rico bringt mir alten Hähnchenknochen, die jemand nach dem Grillen hinterlassen hat. Mama, sagt er, guck mal, was ich habe. Das sind Knochen von Höhlenmenschen. Ich glaube, entweder Heidelbergensis oder vielleicht Homo erectus. Rico, das sind alte Hähnchenknochen, rufe ich. Pfui, pfui, schmeiß weg, fass nicht an. Rico guckt sie vorsichtig an. Vielleicht von dieser Lucy's Menschen, sagt er. Sie sind sehr klein. Die Lucy war auch sehr klein. Sie war kleiner als ich. Wollen wir das an das Naturkundemuseum verkaufen, Mama? Schmeiß sie in die Mülltonne, Rico, sag ich. Manchmal denke ich, dass du gar nicht reich werden willst, Mama, sagt er vorwurfsvoll. Später bringt mir ein Baustein, das voll von Löchern ist. Weißt du, was das ist, Mama? Fragt er. Was, sag ich. Das ist von der Berliner Mauer. Guck mal hier. Er zeigt mir die Löcher. Da haben die bösen Soldaten reingeschossen. Die aus Nordostdeutschland. Sie waren die gefährlichsten Soldaten in der Welt. Wir können Geld machen, Mama. Wir müssen warten, bis jemand Englisch spricht. Dann lieben sie die Berliner Mauer. Ha! Und dann verkaufe ich an dem diesen Stein von der Berliner Mauer. Sie freuen sich. Okay, sage ich. Ich denke, was soll's. Er läuft das ganze Spielplatz rum und versucht, an alle seinen Baustein von der Berliner Mauer zu verkaufen. Ich ignoriere ihn und rede mit meiner Freundin. Ab und zu höre ich, wie er jemanden sagt, ja, hier haben die bösen Soldaten reingeschossen. Sie waren sehr gemein. Das war in den alten Tagen sehr, sehr lange her. Meine Mama war noch jung. Nach einer Weile kommt er, hat seinen Baustein gegen einen kaputten Computerspiel getauscht. Ich gucke es an. Das ist kaputt, sagt er, aber ich konnte es reparieren und verkaufen. Was habe ich getan, frage ich mich, um so ein kapitalistisches Kind zu kriegen. Der wird bestimmt später BWL studieren. Naja, was soll's. Der findet auch Steine und wenn wir zu Naturkundemuseum versucht er, die an die Sicherheitsleute zu verkaufen. Der findet Steine und er sagt, guck mal, das ist von einem, wie heißt auf Deutsch, Saber-Tooth-Tiger? Ja, und ne, alle Steine, die so ein bisschen so sind, dann er sagt zu den Sicherheitsleuten, guck mal, das ist von einem, und die sagen, nein, wir können das dir nicht abkaufen. Das ist traurig. Wir müssen nach Hause, sage ich. Du musst schnell ins Bett. Zickzack, ich habe eine Lesebühne. Er fängt an zu heulen. Du hast mir nicht gesagt, dass du heute schon wieder eine Lesebühne hast. Ich hasse Lesebühnen. Ich hasse sie. Ich hasse deine Lesebühnen. Ich hasse alle Lesebühnen auf dieser Welt. Ach, sage ich, aber es macht mich glücklich, meine Lesebühne. Willst du nicht, dass die Mama glücklich ist? Er guckt mich verblüfft an. Nein, sagt er, das will ich gar nicht. Ich will, dass du aufwachst und mich zur Schule bringst und dann arbeiten gehst und die arbeitslosen Menschen Englisch unterricht und dann mich von dem Hut abholst und dann nach Hause kommst und mir Abendessen guckst und dann ins Bett bringst und dann zu Hause bleibst. Nachdem ich schlafe, darfst du eine Geschichte schreiben. Du kannst es jemandem geben und sie lesen es für dich bei deiner Lesebühne. Aber bei mir bleibst du immer, okay? Ich nicke, okay, sag ich. Okay, fragt er. Ich denke nach, dann sage ich, was ist, wenn ich dir 10% von dem Geld gebe, was ich bei Lesebühnen verdiene? Was ist dann, also wenn ich sagen wir so 32 Euro verdiene und ich gebe dir 3,20 €, was würdest du dann sagen? Er nimmt meine Hand in seine, Gott ist er schmutzig, der muss unbedingt heute Abend noch schnell in die Badewanne geschmissen werden. Ich würde sagen, dass das eine wirklich gute Idee ist, Mama, sagt er. Sein Körper ist wieder angeschwollen mit Hoffnung und Luft und Freude und Vorfreude und noch mehr Hoffnung. Wie viel verdienst du heute Abend, Mama? Bestimmt 32 Euro, oder? Vielleicht, sage ich. Lass uns gehen, sagt er. Du sollst nicht zu spät kommen, dann werden die anderen Lesebühne-Leute sauer auf dich. Und wir laufen zum U-Bahnhof für zwei kleine Kapitalisten, die irgendwie überhaupt keine Ahnung von Geld haben. Dankeschön, jetzt kommt Musik.
Ein Text dabei, der heißt, wie ich den 6-Millionen-Dollar-Mann in seinem eigenen Spiel besiegte. Das steht da wirklich. Es war 1992. Ich feierte gerade mit Jörg Sievers unter der Sektdusche den Gewinn des DFB-Pokals. Hörst du das? Ich höre gar nichts.
Ich auch. Oh mein Gott, hier ist irgendwo ein Ninja.
Quatsch. Im nächsten Moment kam ein Auto in die Dusche gesprungen. Genauer gesagt, ein Pickup-Truck. Darin Colt Sievers. Er wollte wohl seinem Bruder gratulieren. Colt? Kazam, the unknown stuntman. Colt! Wir hassten Colt. Ständig spielte er, obwohl bereits 53 Jahre alt, das, wenn du durch das O von Daumen und Zeigefinger guckst, kriegst du 5 Boxe Spiel. Und machte dabei dann das 6-Millionen-Dollar-Mann-Geräusch. Kurzum, nicht einmal Stevie Wonder würde sich freuen, ihn zu sehen. Und so standen Jörg und ich da und starrten Colt an, wie er auf der Fahrerseite aus dem Fenster heraushing und mit weit aufgerissenem Mund aus Daumen und Zeigefinger wieder mal ein O formte. Wir beschlossen, woanders weiter zu feiern und verließen die Dusche. Colt wollte uns hinterherfahren und ließ die Reifen durchdrehen, musste jedoch feststellen, dass das Auto in der Wand verkantet war. Irgendwann gesellte er sich mit einem traurigen Blick zu uns. Ich kniff ihm in die Wange und fragte, was denn los sei. Darauf fing er an zu weinen, wodurch Jörg und ich sofort unsere Erektionen verloren. Wir fanden sie wenige Tage später in einem Kinderheim wieder, aber das ist eine andere Geschichte. Der weinende Colt Sievers, der sogar beim Heulen das 6-Millionen-Dollar-Mann-Geräusch von sich gab, nahm einen großen Schluck aus der Sektflasche und fragte, was unser weiterer Partyplan sei. Und weil wir noch keinen hatten, schlug Colt Paintball vor. Wir kicherten, der farbigen Bälle wegen, und brachen auf. Da Jörg und ich angetrunken waren und Colts Pickup immer noch in der Wand der Dusche hing, benutzten wir die öffentlichen. Und wie sich herausstellte, war Colt im U-Bahn-Fahren ziemlich schlecht. Während der gesamten Fahrt, er bestand auf den ersten Wagen, schrie er in Richtung der Fahrerkabine Dinge wie: Oh, überhol doch! Da vorne ist alles frei, du Fotze! Und machte jedes Mal, wenn sich eine U-Bahn-Tür öffnete, das 6-Millionen-Dollar-Geräusch. Die Fahrt war lang und Colt ließ niemanden daran zweifeln, dass wir zu ihm gehören. Indem er die ganze Zeit das mit Daumen und Zeigefinger geformte O vor unsere Gesichter hielt. Jörg und ich fühlten uns, als wären wir die einzigen Waggons, die wissen, was eine Klabusterbeere ist. Bei der Paintball-Anlage angekommen, mieteten wir die Pistolen. Jörg behielt sein Torwarttrikot als Schutzkleidung an. Colt zog sich seine Hose aus. Ich wartete, was sein nächster Vorbereitungsschritt wäre, aber anscheinend war diese für ihn damit abgeschlossen. Ich zog diese eine Uniform an, die ich einmal auf dem Flohmarkt gekauft hatte, da mir ihre schwarze Farbe und das aufgenähte Blitzakronym gefielen, die für schneller Silvester standen. Geschwindigkeit würde mir den Vorteil bringen. Wir gingen in Position. Plötzlich hörte ich Colt schreien: Oh ja, ich spritze euch ins Gesicht, ihr Huren! Er hielt sich offenbar wegen seiner 6-Millionen-Dollar Einbildung für uns überlegen. Leise schlich ich umher und Polizei rollte mich von Versteck zu Versteck. Da hörte ich ein Geräusch. Bionisches Anschleichen? Ernsthaft? Als ich ihn um die Ecke wähnte, holte ich das Ips um die Ecke Fernglas hervor und sah Colt. Vorsichtig formte ich in meiner linken Hand Zeigefinger und Daumen zu einem O und streckte sie um die Ecke. Die Einschläge der Farbpatronen schmerzten mehr, als ich dachte, aber zumindest war ich mir sicher, dass er durch das O hindurchgesehen hatte. Und während er noch dabei war, seinen Abschluss zu feiern und mich Stephen Hawkings Penis zu nennen, holte ich bereits aus. Danke.
Hallo, ich bin Isa und ich bin Single. Und unwillkürlich muss ich mir die Frage stellen, was ich überhaupt vom Leben erwarte. Statistisch betrachtet sind 100% meiner Beziehungen gescheitert. Da kann man schon mal pessimistisch werden. Mein Glas ist nicht mehr nur halb leer, da ist überhaupt gar nichts mehr drin. Ich bin allein, ganz allein. Aber wenn du allein bist, dann kann es ja nur noch bergauf gehen, werden jetzt viele sagen. Naja. Oder du wirst etwas seltsam, legst dir 75 Katzen zu, die du jetzt nicht unbedingt erschießen musst, aber die dann dein Gesicht fressen. Nachdem du in deiner Single-Wohnung an deinem Single-Mikrowellenessen erstickt bist. Kochen lohnt sich nämlich auch nicht mehr, wenn man alleine ist. Muss dann auch nicht immer 8 Stunden im Ofen gegarter Braten sein. Dann reichen auch die Dosenspaghetti von Aldi. Aber die rühren die Katzen natürlich nicht an. Nicht, wenn es durch Tränen gepökeltes Gesichtsfleisch gibt. Aber ich bin ja noch jung, da will ich die Hoffnung nicht aufgeben. Die Katzen kann ich mir im Zweifel ja immer noch zulegen. Aber warum bin ich überhaupt Single? Schon wieder, immer noch. Gibt ja genug von uns. Da muss doch jemand dabei sein, der vorzugsweise attraktiv, humorvoll, klug und wohlhabend ist. Das ist jetzt die Stelle, an der ihr Handzeichen geben könnt. Fährt man extra nach Brandenburg, ne? Hat sich nicht gelohnt. Ist okay. Ja, war einfach eine dumme Entscheidung von mir. Jetzt sehe ich auch ein. Aber selbst wenn ich so jemanden sehe, traue ich mich meistens nicht, etwas zu sagen. Leider bin ich sehr schüchtern. Das heißt eigentlich nicht, ich stehe ja gerade hier und schütte mein Herz vor einem Haufen unbekannter Menschen aus. Aber jedes Mal, wenn ich in der Bahn sitze und mir sitzt ein hübscher Mann gegenüber und er schaut mich an, dann schaue ich ganz schnell weg. Und immer wenn ich denke, dieses Mal aber. Wenn er mich jetzt anguckt, dann lächle ich. Ich mache mich also startklar, fixiere sein Gesicht und dann, er guckt drüber und ich reiße den Kopf herum und stoße ihn mir ziemlich heftig an der Fensterscheibe. Wenn dann auch noch die Nase fontänenartig zu bluten beginnt, hat auch der letzte Rest Sexappeal diese U-Bahn für immer verlassen. Zum Glück bin ich in einer Zeit aufgewachsen, in der Weichwaden wie ich niemandem mehr in die Augen gucken müssen, um sich für die Paarung bereitwillig zu zeigen. Mir bleibt noch eins, das Internet. Da sitzt einem ja kein hübscher Kerl gegenüber. Naja, in 90% der Fällen jedenfalls nicht. Ich muss mich nicht mal überwinden, jemanden anzulächeln. Man wischt einfach nach rechts, wenn man jemanden gut findet, und nach links, wenn nicht. Das geht dann so. Links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, 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 Ex-Freund. Links, 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 rechts, links, 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 Ex-Freund. Links, 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 ach verdammt, der war ja eigentlich doch ganz hübsch. Links, 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 rechts, links, und man sortiert und sortiert und irgendwann geht es einem gar nicht mehr um die Männer auf den Bildern. Rechts, links, 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 eigentlich wischt man wie in Trance. Links, 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 rechts, links, 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 rechts, plopp. Du hast ein Match mit jemandem. Wie, was, Match? Nee, ich will ja wischen, lass mich. Links, 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 rechts, links, 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 plopp, sie haben Post. Und dann geht der anstrengende Teil los. Fragen nach Alter, Beruf, Nacktfotos und Hobbys. Das ist so anstrengend, dass ich neben der Arbeit gar keine Zeit mehr für ein Hobby habe. Ich wische, das ist mein Hobby. Und immer wieder, bis man jemanden gefunden hat, mit dem man sich treffen möchte. Ein ewiger Kreislauf. Das ist doch auch das Problem unserer heutigen Wegwischgesellschaft. Wir geben uns gar keine Mühe mehr, weil der nächste potenzielle Partner nur noch eine Handbewegung entfernt ist. Da kann man doch auch gleich Single bleiben. Damit habe ich viel weniger Stress und auch wieder Zeit für Hobbys. Und Single zu sein hat ja auch Vorteile. Ich muss als Single nicht sofort alles aufräumen oder so tun, als wäre ich ordentlich. Die Bude 5 Stunden wienern, um dann zu sagen, ich habe gar nicht aufgeräumt. Interessiert ja keinen, was da vor sich hinlebt in meiner Wohnung. Vielleicht erschaffe ich damit intelligentes Leben. Dann bin ich auch nicht mehr alleine. Ich kann tun und lassen, was ich will, ohne jemanden zu informieren. Und manchmal, wenn mir danach ist, lasse ich die Klotür sogar auf. Das ist extrem. Aber so bin ich nun mal. Ganz weit. Schwierig wird's erst dann, wenn man doch mal wieder Besuch empfängt, mit heruntergelassener Hose auf dem Klo sitzt und dann merkt, dass die Tür ja noch auf ist. Naja, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber ich fahre jetzt ins Tierheim.
Such dir was aus. Ja, der Text passt zum Ende der Veranstaltung. Beim Schreiben von Geschichten läuft es oft so: Man hat eine Einleitung, die ist ganz okay. Dann kommt der Mittelteil, der ist, naja, geht so. Und dann sollte der Schluss kommen. Ein spritziger Abschluss, Pointe, Paukenschlag. Aber nach dem ganz okayen Anfang und dem machbaren Mittelteil fällt einem nichts mehr ein. Mir jedenfalls geht das so. Und deshalb habe ich Enden auf Vorrat gesammelt. Universell einsetzbar, einfach in die Kiste greifen und anhängen. Das fiktionale Ende. Dann kam ein UFO und machte Zap-Zarab. Und dann war alles futsch. Das realistische Ende. Dann kam kein UFO und machte Zap-Zarab. Das fanden die Menschen langweilig und machten selber irgendwas, sodass am Ende alles futsch war. Das heitere Ende. Aus heiterem Himmel begann es zu hageln, immer größer und größer wurden die Körner, die aus allen Wolken fielen, die gar nicht mehr am Himmel waren. Tischtennisball, Tennisball, Volleyball, Medizinball, Hochzeitsball, murmelte er und wunderte sich, wie ein Hagelkorn die Größe eines Hochzeitsballs erreichen konnte. Hagel ist wirklich eine merkwürdige Form von Niederschlag. Und warum heißt Niederschlag eigentlich Niederschlag? Dann schlug ihm ein herabstürzendes Hagelkorn von der Größe eines Abiballs den Schädel ein. Das romantische Ende. Dann äxten sie ihr Bier, schauten sich tief in die Augen und schwebten Hand in Hand in den Sonnenuntergang. Einen neuen Club am Spreeufer. Das tierische Ende 1. Dann kam ein Eisbär und er sah, dass es Knut war. Ja, das tierische Ende 2. Dann kam ein Pferd und kackte auf den neuen Fußabtreter vor seiner Wohnungstür. Den Spruch auf dem Abtreter konnte man auch gut lesen. Welcome to the White House. Der Gaul hatte seine Äpfel genau auf den Oos fallen lassen. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen, dachte er und schloss für immer die Augen. Ja, das dicke Ende. Als das Gewitter aufgezogen war, hatte sie noch gedacht, aber dafür war es nun zu spät. Sie lag mit gebrochenen Armen und Beinen unter einer entwurzelten Eiche und dachte noch, dass sie ja eigentlich noch Glück gehabt hatte. Sie hätte ja auch tot sein können. Und dann sah sie es kommen, bestimmt 30 oder 40 Larven des Eichenprozessionsspinners bewegten sich im Hopserlauf auf sie zu. Nur wenige qualvolle Stunden später war sie endlich an dem anaphylaktischen Schock zugrunde gegangen. Das kalte Ende. Plötzlich stand eine Tiefkühltruhe vor ihm und fragte ihn nach seinen Ausweispapieren. Der ist aber abgelaufen, bellte die Truhe und öffnete ihre große Klappe und schnappte zu. Eiskalt und stockfinster war es im Innern der Truhe. Bevor er das Bewusstsein verlor, meinte er noch mehrere Pistolenschüsse zu hören und eine blecherne Stimme, die sagte: Hallo, hier spricht Ed von Schleck, lass uns Bum-Bum machen. Das unendliche Ende. Er sah nach unten und bemerkte, dass einer seiner Schnürsenkel offen war. Beim Versuch, diesen wieder zuzubinden, machte er versehentlich eine Zeitschleife und alles ging wieder von vorne los. Das letzte Ende. Aus dem Nichts war dieser Wagen aufgetaucht und hatte ihn umgekachelt. 3 Monate war das nun her. An den Unfall konnte er sich noch gut erinnern, doch nicht an sein Leben vor dem Unfall, nicht an seinen Namen, nicht an sein Alter, einfach an nichts. Und dann tauchte eines Tages diese rothaarige Frau mit den Segelohren in seinem Krankenzimmer auf und sagte: Du bist 48, 2-mal geschieden, hast 4 Kinder und dein Name ist Michael. Ende.
Die Waage. Laura hat mir eine Personenwaage geschenkt. Ich bin also doch so dick, war meine erste Reaktion. Aber nein, Dickerchen, Laura lächelte süß. Trotzdem eine Waage, was die alles kann. Ich habe mich seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr gewogen. So konnte ich bislang, wurde ich gefragt, mein damaliges Gewicht angeben. Und ehrlich sagen, beim letzten Wiegen waren es um die 70 Kilo. Jetzt jedoch die Waage. Probieren Sie wenigstens mal aus, sagte Laura mit herausforderndem Blick. Na gut, samt Waage verzog ich mich in die hinterste Ecke des Zimmers. Darf ich nicht sehen, wie viel du wiegst? Das muss ich erstmal mit mir selbst ausmachen. Ich schaltete die Waage ein und stellte mich rauf. Das Display war in der hintersten Ecke des Zimmers nicht so gut zu erkennen. So dunkel hier, sagte ich. Irgendwas knapp über 70. 83 Kilo, fügte die Waage laut und deutlich hinzu. Ich war schockiert. Wieso kann das doofe Ding sprechen? Denkst du, ich schenke dir ein 0815-Gerät? Laura griff nach einem Keks. Diese Waage kann voll viel. Die hat sogar eine Memory-Funktion. Heißt das, die merkt sich mein Gewicht? Ja, wahrscheinlich schimpft sie mit dir, wenn du nicht bald mal abnimmst. Also die Kekse muss ich wohl alleine essen. Mir war der Appetit ohnehin vergangen. Schenk dir mal echt eine Waage. Frechheit! Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt du, bot ich ihr daher den Platz auf der Waage an. Nee, das ist deine Waage. Ich teile sie gerne mit dir, ist ja keine Zahnbürste. An diesem Abend wurde nichts mehr geteilt, weder Kekse noch Waage. Hungrig ging ich zu Bett. Als ich diese Schmach am frühen Morgen mit einem üppigen Frühstück wegfuttern wollte, stand Laura auf der Waage und drehte... Ich fange nochmal von vorne an, das war so... stand Laura auf der Waage und redete leise auf diese ein. Was machst du da? Ich? Sie wirkte fast ertappt. Du hast recht, es war blöd. Guck, ich wiege mich auch. Und wie viel? 58, sagte die Waage. Ich war baff, meine Freundin war ja richtig schlank. Warum trug sie nur immer so weite Klamotten? Jetzt du nochmal, sagte Laura. Ich hab doch gestern erst... Na komm, heute ist ein neuer Tag. Sie tätschelte mein Bauch. Okay, ich stellte mich auf die Waage. 89 Kilo, sagte diese. Was? Ich fiel fast um. Gestern war das doch noch weniger. Es sind 6 Kilo mehr als gestern, sagte die Waage. Uff, das üppige Frühstück fiel aus. Jedenfalls mein Teil davon. Mit Wonne aß Laura für mich mit, auch bei den folgenden Mahlzeiten. Ich spornte sie förmlich dazu an, in der Erwartung, sie könnte zunehmen, während meine Werte senken, was sie erstaunlicherweise nicht taten. Das ist 2 Kilo weniger, sagte die Waage, nicht zu mir, sondern zu Laura. Bei mir hieß es, wieder 2 mehr. Verzweifelt schloss ich mich in meinem Zimmer ein. Durch die Türritzen drang der Duft nach feinsten Speisen. Dickerchen, rief Laura durchs Holz, kommst du essen? Kein Appetit. Ist aber dein Lieblingsgericht. Bin auf Diät. Na dann bleibt mehr für mich, jubilierte Laura. Erst als sie verkündete, sie sei mal kurz weg, um den Kühlschrank aufzufüllen, wagte ich mich wieder heraus auf die Waage. Nach einem Tag ohne zu essen, ließ sich mein Gürtel tatsächlich um ein ganzes Loch enger schnallen, womit ich die Waage allerdings nicht beeindrucken konnte. Vielmehr verkündete sie eine weitere Gewichtszunahme. 92 Kilo, unmöglich! Ich sprang von der Waage, ein harmloser Kunststoffkasten und trotzdem der Teufel in Person. Was war mein Leben bislang friedlich gewesen und köstlich meine Mahlzeiten. Wütend packte ich das Ding und schüttete es. Anschließend stellte ich es wieder hin und mich erneut drauf. Hatte ich da gerade ein leises Stöhnen gehört? Das konnte ja wohl kaum sein. Oder mit Verzögerung sagte die Waage das gleiche Gewicht wie eben an. 92 Kilo, schrie ich. Das kann gar nicht sein. Nein, 93. Nee, Moment. 89 Kilo. Wie bitte? Fassungslos blieb ich auf der Waage stehen. Können wir uns mal auf eine Zahl einigen? 89 Kilo, wiederholte die Waage. So eine Frechheit. Ich riss das Badezimmerfenster auf, packte die Waage und war im Begriff, sie hinauszuschleudern, ohne Rücksicht auf Verluste und eventuelle Passanten, als sich die Waage erneut meldete. Na gut, 82 Kilo. Was? 82 Kilo. Aber ich stehe doch gar nicht drauf. Du wiegst 82 Kilo. Woher willst du das wissen? Memory-Funktion. Und jetzt stell mich bitte wieder auf den Boden. Mir wird so schnell schwindelig. Habe ich nicht eben noch 91 gewogen? 92 Kilo, sagt die Waage. Ich habe die Kilos, die ich deiner Frau abgezogen habe, bei dir mit angerechnet. Und jetzt stell mich bitte, bitte wieder hin. In diesem Moment fiel die Wohnungstür ins Schloss. Laura war zurück. Sofort schoss ich zu ihr und nahm die Waage, das falsche Stück, gleich mit. Du gemeine Betrügerin, faucht ich Laura entgegen. Betrügerin? Ich? Wie kommst du denn auf sowas, Dickerchen? Ich bin nicht dick. Schlank bist du aber auch nicht gerade. Ja, und trotzdem wiege ich keine 92 Kilo. 92 Kilo, sie lachte. Warst du doch heimlich am Kühlschrank? Brauchst gar nicht so zu tun, die Waage hat alles gestanden. Ja klar, die Waage hat gestanden. Im Augenblick hältst du sie aber in den Händen. Die Waage hat mir die Wahrheit gesagt. Seit wann können Waage sprechen? Dass diese Waage sprechen kann, dürfte selbst dir nicht entgangen sein. Ja, die sagt dein Gewicht an, doch. Könntest du mich langsam wieder hinstellen, wurde sie von der Waage unterbrochen. Mir ist wirklich schwindelig. Daraufhin hat mir Laura die Waage abgenommen, ist mit ihr ins Bad, um sie aus dem Fenster zu werfen, ohne Rücksicht auf Verluste und eventuelle Passanten. Dann hat sie mir einen Keks und einen Kuss gegeben. Komm, lass uns was essen gehen. Das ständige Wiegen macht ganz schön hungrig. Oder doch nicht. Und nun wieder Jupp!
Ich lese einen Text vor, ich lese in zwei verschiedenen Rollen. Ich spiele zwei Sportreporter und wir stellen uns, also es wird ja viel jetzt auch immer im Rahmen der Fußball-EM über die ganze Kommerzialisierung des Fußball gesprochen und dazu habe ich mir mal meine Gedanken gemacht. Ich werde jetzt zwei verschiedene Sportreporter darstellen, die im Wechsel immer sprechen. Sie heißen A und B, aber das kriegt ihr nicht mit. Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück hier im ausverkauften Giramont-Stadion hier bei der UEFA Renault EM 2016. Wir erinnern uns der ersten Weltmeisterschaft, die nach den neuen UEFA-Sponsoring-Regeln ausgetragen wird. Ja, wir befinden uns hier gerade mitten in der Begegnung, der Revanche für das bittere Halbfinale aus bei der EM 2012. Es sind gerade mal 20 Minuten gespielt. Auf dem Platz endet gerade die zweite Werbepause. Für die später zugeschaltet haben. Sie haben nichts verpasst. In der Partie Deutschland gegen Barilla Italien steht es nach wie vor 0-0. Und dabei hatte Lego Mustafi schon die Führung auf dem Fuß, wurde aber von Gucci Balotelli mit einer Notbremse gestoppt. Den Freistoß schoss Mitropa Schürrle, dann allerdings meilenweit am Tor vorbei. Jetzt der Wiederangriff durch den Schweizer unparteiischen Black und Decker hinter Hürli. Ja, an diese Namen müssen wir uns alle noch gewöhnen, aber das ist nur eine Frage der Umstellung, nachdem die UEFA endlich einen Weg gefunden hat, das Werbeverbot in öffentlich-rechtlichen Anstalten zu umgehen, per großzügiger Auslegung des Namenrechts. Nicht alle waren über diese Regelung erfreut. Der hier zum Beispiel nicht, aber nun kommt er wie gewohnt über den rechten Flügel und er ist schnell der kleine Draxler und er schießt. Draxler schießt eine Traumflanke von Pampers Draxler. In der Mitte warten Lego Mustafi und Samson Khedira. Vorm Strafraum läuft sich gerade Thomas Müller nicht frei. Nur rechts fehlt wieder jede Anspielstation. Da fehlt einfach ein Routinier wie einstmals früher Nesquik Kakao. Aber nein, er gibt nochmal ab und jetzt, Herr Gott, was macht denn Hummels da genau wie 2012 in der siebten Spielminute? Stolpert er mit dem Ball durch den Strafraum und Tor! Tor für Deutschland. 1-0 im Prestigeduell gegen Barilla Italien. Diesmal ist die Pille drin, Ratiofarm Hummels. Was für ein Treffer. Großes Tohuwabohu vor dem italienischen Kasten. Der italienische Torhüter Fiat Punto Buffon hat seine Hände noch dran. Da kullert der Ball kurz über die Torlinie, bevor ihn Lavazza Bonucci in den Himmel über Frankreich donnert. Ja, und sehen Sie mal, da zieht Hummels sogar sein Trikot aus und macht uns den Balotelli. Das ist ein Bild, das geht wieder um die Welt. Ratiofarm Hummels mit quarkweißer Trichterbrust und allen drei Brusthärchen. Und sehen Sie mal, da fällt Gucci Balotelli trotz des Rückstands vor Lachen auf den Rasen. Na, das ist doch mal eine schöne Geste. Moment!
Was ist das? Alle Blicke gehen nun zum Referee Black und Decker hinter Hürle. Er scheint das Tor nicht geben zu wollen. Er sagt, Abstoß durch Fiat Punto Buffon. Das kann doch nicht wahr sein. Schauen wir uns mal die Wiederholung an. Diese Zeitlupe wird Ihnen präsentiert von McDonald's, Eurocar und dem Beate-Use-Versand für das ganz besondere Ballspiel. War der Ball nun hinter der Linie oder nicht? Eine schwierige Frage und da springt er von der Latte ab, dann runter, da ist die Linie. Schwer zu sagen, ob der Ball wirklich mit vollem Umfall hinter der Linie war. Ja, schade, auch die Zeitlupe ist dann nicht eindeutig. Diese Zeitlupe wurde Ihnen präsentiert von Pizza Hut, PayPal und dem Orion-Versand für wahre Lattentreffer. Jetzt tumultähnliches Sehen hier auf dem Rasen. Fiat Punto Buffon deutet immer wieder auf den Ball und scheint sich zu beschweren. Was mag ihn irritiert haben? Es ist ja nun das erste Mal, dass mit einem lila Ball mit weißen Kuhflecken gespielt wird. Auffälliger geht's doch nun wirklich nicht. Aber Buffons Gesten scheinen zu besagen, dass sie missfällt, dass der Rasensponsor dieses Matches ebenfalls Milka ist. Oh, 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 das war zu erwarten. Da kriegt er jetzt die gelbe ADAC-Karte gezeigt. Ui, da muss Buffon aber aufpassen, dass er nicht später noch den roten Heinz-Ketchup-Karton sieht. Alle reden jetzt auf den Unparteiischen ein. Hummels, der vermeintliche Torschütze, Fressnapf Hector, Thomas Müllermilch, Obi Kroos, Klinix Özil und selbst der sonst so ruhige Billy Boy Boateng wird gerade handgreiflich, kann aber noch von Lifter, Treppenlift, Schweinsteiger gerade noch zurückgehalten werden. Ja, und sehen Sie mal, was auf der Bank los ist. Die Ersatzspieler, Flens Hüvedes, Maria Kron Gomez, der Trainerstab, alle sind sie aufgesprungen. Der Bundestrainer tobt. Jogurette Löw ist außer sich vor Wut. Was haben die Schiedsrichter vor? Die vier Unparteiischen beraten sich. Und da ertönt auch schon wieder die Sirene zur dritten Werbepause in dieser ersten Halbzeit. Dieses Spiel wurde Ihnen präsentiert von Kentucky Fried Chicken, American Express und der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Wir können mehr als nur Eigentore. Wir geben zurück. Ich muss umblättern. Das geht gar nicht so. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Mein Name ist Onkel Dittmeier und ich bin Always Ultra. Guten Tag. Vielen Dank.
Ein Text über 15 ganz alltägliche Dinge. Erstens, die Treppe hochgehen. Das ist ein sehr langweiliger Vorgang, über den kann man gar nicht so viel erzählen. Während ich die 17 Stufen meiner Treppe hochgehe, passiert eigentlich nichts. Man kann auch gar nichts weiter tun währenddessen, weil man sonst stolpert. Nur die viert- und drittletzte Stufe, die zwei, die knatschen ein bisschen. Das ist die einzige Abwechslung, aber wenn man es knatschen hört, weiß man, gleich ist es vorbei, das langweilige Treppe hochgehen. Sicher, man steigt auf und irgendwann ist man ganz oben angelangt. Das ist ein erhebendes Gefühl, aber das passiert immer erst hinterher. Zweitens, Computer hochfahren. Wenn der Computer hochgefahren ist und das dauert eine Ewigkeit, fällt mir ein, dass ich mal die Festplatte klonen wollte, ja, und die Tastatur sauber machen wollte ich auch, um die Anzahl der Tippfehler zu senken. Aber dazu müsste ich den Computer ja wieder runterfahren. Ein Dilemma. Drittens, Fernsehen gucken. Fernsehen gucken ist eine Tautologie wie ein weißer Schimmel. Deshalb ist Fernsehen gucken immer wahr. Wer der Lügenpresse nicht glauben mag, soll den Fernseher anschalten. Wer sich dann trotzdem noch eine Fernsehprogrammzeitung abonniert, hat nicht richtig nachgedacht. Viertens, daran denken, dass man Rechnungen bezahlen muss. Ich denke jeden Tag daran, dass ich Rechnungen bezahlen muss. Manchmal aber vergesse ich es auch. Das sind schöne Tage. Mit meiner Mutter telefonieren. Meine Mutter ist sehr alt und hat manchmal Wortfindungsstörungen. Ich muss ihr dann immer vorschlagen, was sie gemeint haben könnte. Im Grunde telefoniere ich also mit mir selbst. Ich habe das Gespräch völlig unter meiner Kontrolle. Das passiert mir mit anderen Leuten nicht. Es sollte viel mehr Leute geben mit Wortfindungsstörungen. Polizisten zum Beispiel oder Fahrkartenkontrolleure. Sechstens, Kakteen gießen. Kakteen sind Wüstenpflanzen und benötigen ganz viel Trockenheit. Deshalb muss man sie statt mit Wasser mit Trockenheit gießen. Naja, so richtig gießen ist das sicher nicht, aber im übertragenen Sinne schon. Jedenfalls ist es da nicht so schlimm, wenn man das mal vergisst. Den Garten sprengen. Das tue ich sehr gerne. Dabei habe ich gar keinen Sprenger, sondern nur einen Schlauch mit Spritze vorn dran. Den Garten spritzen hört sich aber nicht ganz so lustig an. Und es fehlt die kurze Illusion, sämtliche Gartenarbeiten hätten sich alsbald erledigt. Die Zähne putzen. Mit dem Putzen im Allgemeinen bin ich sehr vorsichtig. Das erzeugt Abrieb an den Gegenständen und sie werden immer kleiner. Manche habe ich nach dem Putzen nicht mehr wiedergefunden. Weggeputzt, sagt man da. Nur bei den Zähnen, da ist es genau andersrum. Die verschwinden, wenn man sie nicht putzt. Das muss man wissen. Neuntens, den Bioabfall auf den Kompost tragen. Jeden Tag bildet sich über dem Bioabfall-Eimerchen eine kleine Wolke aus Gärfliegen. Wenn ich das Eimerchen raustrage, folgen mir die Fliegen artig ins Freie. Das ist ein bisschen wie Gassi gehen mit dem Hund, nur dass man ohne Hund zurückkommt. Am nächsten Tag sind neue Fliegen da. Die entstehen aus Quantenfluktuationen in der Vakuumenergie. Eine Fliege und eine Antifliege treffen sich, dann gibt es eine Kettenreaktion und es werden immer mehr. Zehntens, den Kühlschrank aufmachen. Wenn man bei einem Kühlschrank die Tür aufmacht, kommt die ganze Wärme, die das Kühlaggregat mit viel Mühe nach hinten rausgesaugt hat, vorne wieder rein. Deswegen sollte man mit dem Kühlschrank aufmachen sehr sparsam sein. Ich kenne eine gute Sparmethode, mit der man die Zahl der Türöffnungen halbieren kann. Wenn ich zum Beispiel ein Bier reinstelle, nutze ich die offene Tür gleich, um mir ein kaltes rauszuholen. Elftens, Kaffee kochen. Beim Kaffeekochen kann man vergessen, den Schalter von der Kaffeemaschine einzuschalten oder Kaffee in den Filter zu tun. Ich zumindest kann das. Ich kann sogar vergessen, Wasser reinzufüllen. Dann ärgere ich mich, dass kein Kaffee in der Kanne ist, obwohl der Schalter eingeschaltet ist. Ganz ärgerlich kippe ich dann Wasser in die Maschine. Die fängt dann böse an zu grunzen und bläst mir das Kaffeepulver ins Gesicht. Es sei denn, ich habe vergessen, welches in den Filter zu tun. 12. Mysterien notieren. Manchmal vergesse ich, Kaffee in den Filter zu tun, Wasser einzufüllen und die Maschine einzuschalten. Dennoch ist Kaffee in der Kanne. Solche Vorkommnisse notiere ich mir in meinem Buch der alltäglichen Mysterien. 13. Sich viel vornehmen. Jeden Tag nach dem Aufstehen trinke ich einen Kaffee und nehme mir ganz viel vor für den Tag. Das gibt für einen kurzen Moment das Gefühl, ein sehr fleißiger Mensch zu sein. 14. Sich darüber ärgern, dass man Dinge nicht getan hat. Sich darüber ärgern, dass man Dinge nicht getan hat, ist oft viel weniger zeitraubend, als die Dinge zu tun. 15. Wieder runterkommen. Um wieder runterzukommen, muss man vorher die Treppe hochgegangen sein. Danke. Yeah.
Menschen ohne Mandeln. Ich stehe vor einem brennenden Auto in der Florastraße und esse Marzipankartoffeln. Die sind noch von Weihnachten übrig, die wollte keiner. Die waren im Sonderangebot für 40 Cent. Da habe ich mir eingebildet, mir Mitleid einzureden und 10 Packungen gekauft. Eigentlich aber war ich nur gierig. Ich liebe Marzipankartoffeln, nicht nur zu Weihnachten. Aber selbst zu Weihnachten sind Marzipankartoffeln aus der Mode gekommen. Die Leute haben überhaupt kein Herz mehr, denken nur noch an sich selbst. Nicht mal für Marzipankartoffeln ist da noch Platz. Sitzen auf Plastikstühlen vor dem Weihnachtsbaum die Leute und werfen sich gegenseitig Sexismus vor. Sie ihm, weil er mehr Geld verdient als sie, er ihr, weil sie ihm das vorwirft. Sie wickelt die Bratpfanne aus und er die Viagra-Tabletten und 20 Minuten später ficken sie. Ficken unterm Weihnachtsbaum, im Flur, in der Küche, vor dem Fernseher, dann zum Fest des Jahres ficken sie im Bett 4 Stunden lang einmal im Jahr und sie essen dazwischen nicht eine einzige Marzipankartoffel, obwohl Weihnachten ist. Marzipankartoffeln sind von gestern und meine sind sogar noch vom letzten Jahr. Früher in der DDR, da gab es nie Marzipankartoffeln. Wenn wir Glück hatten, bekam Mutter im Frühherbst Radieschen im Konsum, die sie zu Hause in Rübenzucker einlegte bis zum Weihnachtsfest. Ich kann mich gut erinnern, dass wir oft schon Ende November Küchenverbot bekamen, weil dort in einem Regal die kandierten Radieschen lagerten und wir dann am Heiligabend mit leuchtenden Augen unruhig im Korridor auf- und abtigerten, bis sich Mutter erbarmte und jedem von uns noch vor der Bescherung ein halbes kandiertes Radieschen in den Mund schob. Den Geschmack werde ich niemals vergessen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft und das Erste, was die Leute weggeworfen haben, sind ihre Herzen gewesen und dann haben sie deswegen den Verstand verloren. Das klingt klug und poetisch. Aber was für ein Bullshit. Die gleichen Leute, die früher bescheuert waren und herzlos, sind es immer noch. Und mehr sage ich dazu nicht. Stattdessen lasse ich mir eine Marzipankartoffel auf der Zunge zergehen. Marzipan ist eine hervorragende Errungenschaft des Menschen, aber auch ein Verbrechen. Für die Herstellung von Marzipan werden nun mal Mandeln benötigt. Und dafür wird Kindern in aller Welt vorgelogen, dass die Entnahme ihrer Mandeln völlig folgenlos sei. Und wenn sie das nicht glauben, wird ihr Wille mit der Aussicht auf Vanilleeis gebrochen. Dabei sitzt in den Mandeln das Gewissen. Ich kenne niemanden, der keine Mandeln mehr hat, der nicht als gewissenloser Zombie durch die Weltgeschichte rennt. Hitler zum Beispiel hatte auch keine Mandeln. Ich trage Mitschuld an der Misere der Menschheit, weil ich so gerne Marzipankartoffeln esse und den Kindern deswegen ihre Mandeln entfernt werden und sie zu gewissenlosen Zombies heranwachsen, die dann CDU wählen. Man ist nie ganz unschuldig. Wohin zum Beispiel, als ich im Bürgerpark Pankow über den Rasen gegangen bin, einen Frühblüher zu pflücken, der Liebsten ficken, der Liebsten eine Freude zu bereiten. Ja, ist freudscher Versprecher. Man denkt ja aber in diesem Thema. Da belehrt mich vom Schotterweg aus ein Mann, ich hätte wohl keine Achtung vor der Natur, ich solle sofort den Rasen verlassen. Natürlich ließ ich mich nicht beirren und pflückte zunächst den Frühblüher, bevor ich zum Weg zurückkehrte. Aber der Mann hatte auch recht. Ich konnte deutlich meine Fußspuren sehen und grob geschätzt waren da sicherlich nicht nur etwa 40 Gräser, sondern 17 Käfer und 5 Grashüpfer zerquetscht worden. Und das nur für die Liebe. Trotzdem wurmte es mich, dass sich ein wildfremder Mann anmaßte, mir, dem edlen Entler, dem sensiblen Feingeist aus Berlin-Weißensee mit erhobenen Zeigefinger daherzukommen und belehren zu wollen. In meinem Narzissmus gekränkt begab ich mich ins Rentnercafé am Rande des Parks und bestellte mir, um meine Laune wieder aufzubessern, eine Berliner Weiße mit Waldmeistersirup. Von Berliner Weiße, da kriege ich immer so einen schönen Schwips, dass ich mich ganz leicht fühle und wie eine Feder und fröhlich werde, dass ich mich vom Wind hinauftragen lassen will, in die Wolken und hinweg bis in ein anderes Land, wo es für jeden 3.500 Euro gibt im Monat, alle Menschen Ringereien tanzen und dabei wie Gummibärchen riechen. Und als ich so da saß und an meiner Berliner Weißen nippte, sah ich genau den Mann, der sich zuvor im Park so über meine Rasenlatscherei aufgeregt hatte, in einen blauen Audi 100 steigen. Aha, dachte ich, ein Heuchler also, ein scheinheiliger Volldepp, ein Luftverpesser, der den Rasen nicht betritt, der hat sicher keine Mandeln mehr. Und ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen, dass so einer wagte, sich moralisch über mich zu erheben. Ich warf eine Goldmünze auf den Tisch, rannte hinaus, stieg auf mein Fahrrad und verfolgte den Mann bis zur Florastraße, wo er seinen Audi 100 in eine Parklücke neben einer Tankstelle navigierte. Nun stehe ich hier und esse Marzipankartoffeln. Die Flammen sind soeben von dem Audi 100 auf die umstehenden Fahrzeuge und dann auf die Tankstelle übergesprungen. Mehrere Zapfsäulen sind mit großem Knall wie Raketen aufgestiegen und haben beim Herunterfallen die Dächer der umliegenden Häuser in Brand gesetzt. Das Feuer wird sicher zum Teil die richtigen treffen, denke ich. Auf jeden Fall einige, die den Rasen nicht betreten mit ihren Wildlederschuhen, die keine Marzipankartoffeln essen, zu Weihnachten schlechte Mathematiklehrer, erschwindelte Doktoren, Gangsterrapper, Nazis vom Verfassungsschutz, Islamisten und Islamophobiker, Bild-Zeitungsredakteure, Viertklässler, die Drittklässler verprügeln, Werbetexter, Menschen ohne Mandeln eben. Zufrieden lasse ich die letzte Marzipankartoffel auf meiner Zunge zergehen und nachher hole ich mir zur Feier des Tages ein Bund Radieschen. Danke, weiter geht's mit Musik und dann Robert Kessler.
Das Friedensvieh. Eine Taube sitzt im Hinterhof, lässt ab und zu was fallen, fliegt nicht dorthin, wo Kriege führen, mordlüsterne Vasallen, weiß nichts von der Bedeutung, die gegeben von uns Menschen ihr, sitzt da und guckt und platsch. Schon wieder. Das nächste Gedicht habe ich zum 200. Geburtstag der Altenburger Skatregeln geschrieben. Heißt fast ein Orgasmus. 18, 20, 2, 3, 4, 7, 30. Raus.
Ja, und ich bin Karl Tore Evrittel und bin von Jost eingeladen worden, damit sie nicht zu lustig wird. Man darf ja so die Schrecken der Welt nicht aus den Augen verlieren. Walfangmisere, Robbenbabys in Not,
Afrika und Asien, alle ohne Brot, genmanipulierter Rhabarbera. Atomenergie, eine große Gefahr, soziale Differenzen, kulturelles Vakuum, Schule ist die Hölle, unsere Kinder sind zu dumm, florierendes Gewerbe, horizontal, unsere Jugend ist ganz plötzlich rechtsradikal. Ich bin Liedermacher, meine Texte haben Sinn, meine Widersacher wissen nicht, wie wichtig ich bin. Ich besinge all den Weltschmerz, meine Ängste, meine Wut. Hättet ihr nicht meine Lieder, es ginge euch zu gut. Der Wald ist am Sterben, Karl der Käfer längst migriert. Ein korrupter Politiker beim Wahlkampf nie verliert. Gewalt in der Familie, der Hamster wird missbraucht. Jedes Kind im zarten Alter ohne Schamgefühl bald raucht. Ich bin Liedermacher, meine Texte haben Sinn. Meine Widersacher wissen nicht, wie wichtig ich bin. Ich besinge all den Weltschmerz, meine Ängste, meine Wut. Hättet ihr nicht meine Lieder, es ging euch zu gut. Der gelbe Wellensittich fliegt längst über den Wolken herum. Sind so kleine Hände wühlen im Schulhofgarten herum. Heute hier, morgen dort, leben einzeln und frei. Gute Nacht, Freunde, es ist an der Zeit. Ich bin Liedermacher, meine Texte haben Sinn. Meine Widersacher wissen nicht, wie wichtig ich bin. Ich besinge all den Weltschmerz, meine Ängste, meine Wut. Hättet ihr nicht meine Lieder, es ging euch zu gut. Die Gitarre ist verstimmt, das Publikum frustriert. Jeder ist unzufrieden, es hat mal wieder funktioniert. Jemand ruft leise, Zugabe! Ein anderer auf die Uhr schon blickt. Trotzdem spiele ich noch eine Stunde, bis auch der Letzte hier einnickt. Ich bin Liedermacher, meine Texte haben Sinn. Meine Widersacher wissen nicht, wie wichtig ich bin. Ich besinge all den Weltschmerz, meine Ängste, meine Wut. Hättet ihr nicht meine Lieder, es ging euch zu gut.
Dankeschön.
Tja, das war's schon wieder mit dem Salatschatten. Zu hören gab's diesmal Mitschnitte von unserer Lesebühne Texte im Untergrund. Am 14. Januar geht's weiter, dann wieder mit Gedanken über die Welt. Zum Abschied noch ein Weihnachtsgedicht. Hab in der Tracht die Pracht bewacht und auf die Yacht die Fracht gebracht. Nach acht hab ich dann nachgedacht. Das hat sacht den Verdacht entfacht, dass morgen Nacht die Börse kracht, was macht, dass jede Pacht verflacht und alle Macht im Schacht erwacht. Gelacht hab ich dann und gesagt, au Weihnacht! Nutzt die Tage für was Schönes und lauscht noch ein wenig Hippie-Musik.